steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hier bei Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
Guten Tag, jetzt geht's los. Dritte Folge, was macht eigentlich?
Der Podcast.
Der Podcast zum Thema Fußball.
Aus dem schönen Ostwestfalen, Paderborn.
Aus Paderborn. Wir trinken hier gerade erst Paderborner Pilsener, herzhaft westfälisch, frisch und spritzig.
Mit dem Windrad.
Mit dem Windrad drauf. Und Paderborner Pilger naturtrüb. Wildsiffiges Landbier. Aus der Domstadt, aus der Pader. An der Pader.
Für Sponsorings darfst du natürlich aus der Brauerei, genau. Aus Warburg, aus Warstein.
Westheimer
auch beliebt. Ja.
Alles willkommen.
Traugott Simon.
Aber nicht Krombacher. Das schmeckt einfach nicht.
Ja, da sind wir schon meiner Meinung, das ist so schön.
Das waren die kurzen, unbezahlten Sponsorings. dritte Folge, was erwartet euch? Wie in den ersten beiden Folgen auch, werden hier zwei Spieler vorgestellt, aber nicht nur die Spieler, die Fußball gespielt haben, sondern die Spieler, die auch nach ihrer Karriere ganz andere Dinge machen.
Ganz groß rausgekommen sind.
Ganz groß rausgekommen beim Fußballspielen und nach dem Fußballspielen. Wir hatten schon Osteopathen, wir hatten Sportagenturführer, wir hatten Internetcafés. Ja. Wir hatten, was hatten wir noch?
Was war Drogeriemarktführer.
Drogeriemarktführer in Albanien.
Ja.
Also bitte, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Deshalb geht's jetzt weiter mit.
Und genau das bringt Timo seinen Schülern in der Schule vorbei.
Genau, das sind die wichtigen Infos. Die braucht man, wenn man auftrumpfen will, in der Kneipe, in der Diskussion, mit anderen Menschen. Was macht Altin Lala? Was macht Tommy Reichenberger?
Und ihr lacht. Und genau über sowas reden wir auf manchen Partys.
Genau, über sowas wird geredet. Die nächsten Auswärtsfahrten werden geplant.
Ja.
Aber nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die Regionalliga zu Top-Derbys wie Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiß Essen, wo man aus Versehen in den falschen Bus einsteigt, plötzlich unter den Auswärtsfans von Rot-Weiß Essen ist und von der Polizei nicht mehr durchgelassen wird, weil es ein Risikospiel ist. Ja. Diese Erlebnisse sind natürlich nicht frei erfunden, sondern diese Fehler haben wir gemacht.
Ist es das nicht auch bei Karlsruhe gegen Union Berlin passiert?
Auch bei Karlsruhe gegen Union Berlin sind wir in den falschen Block gegangen und mussten die Polizisten bitten, uns wieder durchzulassen. Auch beim Spiel SC Paderborn 07 gegen den VfL Osnabrück, anders, in Osnabrück. Paderborn war zu Gast, mussten wir die Polizisten nicht fragen, ob wir durch können, um aufs Klo zu gehen. Und sie meinten, das ist ganz schön gefährlich, die hauen euch auf die Schnauze. Uns ist nichts passiert, McDonald's hat Toiletten gehabt, alles super.
Und es gab lecker Döner.
Und es gab lecker Döner. Und nur leichte Anfeindungen auf verbaler Ebene. Nun gut, das war die Einleitung zur dritten Episode. Was macht eigentlich der Fußball-Podcast? Nicht das andere, was macht eigentlich?
Ich sag Matthias Hein hast du genommen.
Matthias Hein habe ich nicht genommen.
Schon.
Ich beginne in Marco wenigen Schule. Sekunden. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber
Bollmann.
Marco Schuler ist mir gestern Abend im Bett noch eingefallen. Der mit dem irren Blick nicht auch ein Kandidat wäre. Was macht Markus Schuler?
Was macht Christian Timm?
Was macht Carsten Fischer?
Ja.
Niemand weiß es, deshalb finden wir es für euch heraus.
Da muss es schon bis zu 3000 Folgen geben, bis man es gleich nicht hat.
Und deshalb fange ich jetzt an mit einem Spieler, der geboren ist 1978. Oh. In Bamako. Bamako ist die Hauptstadt von? Richtig, Mali.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Und in Bamako hat er auch angefangen zu spielen. Aber 1999 ist er, wie man weiß, bei Zamalek Kairo gewesen.
Mhm.
Und von Zamalek Kairo im Jahre 2000 zum SC Freiburg gewechselt.
Oh, da kann ich mich eigentlich ganz gut aus.
Also, welcher malische Spieler
oder ist er Offensivspieler?
Ist offensiver Mittelfeldspieler.
Elleric Gairo.
Nee.
Kommt er nicht aus Mali?
Ich bin
Jonathan Petrolper?
Habe ich überlegt, gibt es auch nicht so viel, ist noch aktiv, glaube ich.
Spielt er noch? Ja, so alt ist er.
Aber irgendwo.
Oh, wer könnte sein?
Nicht hochklassig.
Offensivspieler?
Er ist der Spieler mit dem härtesten Schuss den die Freiburger Tornetze je gesehen haben. Das ist eine Aussage von Zeitung.
Ich ärgere mich gleich wieder, weil ich den wieder kenne.
Er ist Torschütze des Tor des Monats, Februar 2005.
Fünf. Ich weiß es nicht.
Er ist zweimal Zweitligameister geworden mit dem SC Freiburg. Oder? Nicht unbedingt mit dem SC Freiburg. Er ist zweimal Zweitligameister geworden. Lassen wir das so
stehen. Lassen wir so stehen.
Das ist nämlich eine Lüge gewesen. Er ist einmal mit Freiburg Zweitligameister geworden. Und einmal mit einer anderen Mannschaft.
Ich weiß immer noch nicht.
Nun gut. Nach Freiburg ist er mal in Gladbach gewesen. Seine Initialen sind wie beim SC Paderborn das S und das C.
Ey, das macht mich blöd. S und C. Soumaila Coulibaly?
Soumaila Coulibaly ist der gesuchte
Spieler. So, jetzt bin ich dabei.
Soumaila Coulibaly. Wie sich herausstellen wird, weiß niemand, was er tut. Das kann ich schon mal hoffen.
Das wird schon mal geil.
Aber wir wollen ihn trotzdem mal.
Ja, der war wirklich ganz gut eigentlich.
Ja, war Torschütze des Monats Februar 2005. Das muss ein guter Spieler gewesen sein. Soumaila Coulibaly hat 2000 bis 2007 bei Freiburg gespielt. Zweite Liga und erste Liga, hat 117 Bundesligaspiele und 132 Zweitligaspiele für Freiburg
gemacht. Schon gut.
Also echt so ziemlich alle Spiele, die es gab, hat er mitgemacht. Also sieht nicht nach vielen Verletzungspausen aus. Hat in der Bundesliga 18 Tore geschossen, in der zweiten Liga 22 Tore. Für einen offensiven Mittelfeldspieler ganz, ganz gut. Hat halt einen richtigen Wumms gehabt, eine richtige Oberschenkel. Deshalb auch der Spieler, der die Tornetze zerstört hat. Besonders war DFB-Pokal 2003-2004. Der SC Freiburg spielt gegen den FC Schalke 04. Damals noch eine recht gute Mannschaft.
Jetzt auch immer noch.
Jetzt auch, genau. Wir sind ein Podcast, der sehr viel mit Ironie und Sarkasmus arbeitet.
Ja, und Schalke auch, obwohl ich sagen muss, ich muss sagen, also stimmungstechnisch viel besser als Schalke. Also gab es nicht viel in Deutschland.
Ich war 2014, 15, als Paderborn das erste Mal in der Bundesliga war, war ich beim Auswärtsspiel. Da habe ich doch unseren ehemaligen Geschichtslehrer auf dem Klo getroffen. Leicht betrunken.
Und wie fandst du es da?
Er war sehr betrunken. Ich nenne seinen Namen aber nicht. Er hieß Carsten mit vorne.
Carsten.
Er war sehr betrunken, habe mich nicht erkannt,
obwohl ich ihn angesprochen habe.
Es war eine gute Stimmung, aber leider hatte Huntelaar, glaube ich, ein unverdientes 1-0 zum Sieg geschossen. Obwohl Paderborn wirklich wie so oft in der Bundesliga gut gespielt hat und auch eigentlich von der Spielqualität hätte gewinnen sollen, hat trotzdem dann 1-0 verloren. Also traurig. Aber Stimmung war gut in der Halle.
Ich muss sagen, von innen finde ich es gar nicht so hässlich wie von außen. Ja. Das Stadion.
Gegen Hermann Lütz Stadion.
Ja, danke. Das ist natürlich gar keine Frage.
Gegen Lippstadt.
Gegen Lippstadt. Lippstadt ist.
Wie heißt das Stadion Lippstadt? Ja, das Stadion Lippstadt?
Ja, das soll man machen. Nee,
Stadion Feldschlösschen.
Ja, ja, Feldschlösschen. Das ist die alte Brauerei von Dynamo Dresden.
Wir werden gleich investigativ nachreichen, nachdem ich Soumaila Coulibaly vorgestellt habe. So. Wie das Stadion in Lippstadt heißt, denn das interessiert euch alle wirklich brennt. Das brennt euch unter den Nägeln.
Ist wirklich ein ganz schönes Stadion eigentlich
in Lippstadt. Zurück zum FC Schalke. Ja. Aber was ist denn in der Saison 2003-2004 im DFB-Pokal passiert?
Schalke ist rausgekillt worden.
Freiburg und Schalke, wie ist das passiert?
Drei Tore Coulibaly,
ja? Davon zwei in der Verlängerung. Es stand nach regulärer Spielzeit 3-3. Endstand nach Verlängerung 7-3 für Freiburg.
Was ist das für ein Spiel?
Coulibaly hat zwei Tore nach Verlängerung und glaube eins in der 81. geschossen. Ja, das war ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingeht. Deshalb jetzt hier nochmal erwähnt. Aber nach Freiburg Woher so viele Erfolge. Torschütze des Monats. Richtig viele Tore. Die Netze kaputt geschossen hat. Was ist dann passiert? Er ist gewechselt 2007 zu Borussia Mönchengladbach. Nachdem Volker Finke Freiburg verlassen hat, ist auch zu Malina Koulibaly gegangen. Und er ist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, ist mit denen aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen.
Hast einen Aufstieg gewonnen.
Nach dem 11. Spieltag 2008-2009 allerdings von Hans Meyer suspendiert.
Warum?
Weil er gezeigt hat, dass er, wenn er nicht spielt und nicht sieht, dass er in Zukunft spielen wird, einfach keinen Bock mehr hat mitzumachen. Ganz ehrlich, dann trainiere ich auch nicht richtig. Wenn ich eh nicht spiele, Hans Meyer, knallharter Typ, hat gesagt,
weißt du,
ciao,
was? Ade.
Suspendiert. So. Hat dann auch nicht mehr gespielt die ganze Saison. 2009 dann, im Sommer, nachdem er die Rückrunde 2008-2009 nicht mehr gespielt hat, 2009 zum FSV Frankfurt gewechselt.
Ja?
Beim FSV Frankfurt nicht
trainiert.
Hab ich schon gehört zwischendurch. Angelo, du sollst nicht lügen.
Ich finde es wirklich schön.
Diese Betontreppen?
Ich finde das echt gar nicht so schlecht, das Stadion.
Naja. Naja.
Also da gibt es hässliche.
Fragen wir nochmal Thomas Oral.
Ja, der findet das auch schön.
Patrick Klant, war das der Torwart? Ja. Ne? Spielt der da noch?
Nein.
Was macht der denn?
Der ist jetzt dritter Torwart bei Freiburg, glaube ich.
Ja, super. Beim FSV Frankfurt. Doch was ist in der Saison 2009-2010 passiert? Richtig, das fragt ihr euch. Ich beantworte es euch.
Abstieg.
Rückrundenbeginn Saison 2009-2010. Der FSV Frankfurt holt ein klassisches 5:0 auswärts bei Duisburg. Zweites Spiel der Rückrunde. Der FSV Frankfurt sichert sich zu Hause ein 0:5 gegen Greuther Fürth.
Oh.
Daraufhin wohl knallhart durchgegriffen und Zumaila Koulibaly wurde aussortiert aus dem Kader. Dann Vertrag aufgelöst. Seit Anfang 2010 ist er vereinslos.
Und dann?
Was passiert, wenn ein Spieler vereinslos ist?
10 Jahre.
In Deutschland. Richtig, China kommt. Und zwar im März 2010 vereinbart der Verein Yan Bian Funde FC, wie er vor 2 Jahren noch hieß. Damals waren es irgendwie die Yan Bian Tigers. Ein Probetraining mit Koulibaly und er überzeugt sofort.
Ich glaube auch, dass er seit Kindestagen in Bettwäsche von dem Verein gestartet
genau,
hat.
Genau. Ich glaube, den gibt es gar nicht so lange in dem Verein. Der wurde irgendwann neu gegründet in den 90ern. Und weil die Saison aber erst 2010, 2011, also er konnte erst im Sommer zur Saison 2010, 2011 wechseln, ist dann am 7. Mai in China zum Medizincheck angekommen und hat sofort unterschrieben bei Yan Bian Funde. Ja, er verdiente nicht wenig, stand da. Genaue Angaben gab es nicht, denn ich habe klassisch, wie man es so macht, einen chinesischen Zeitungsartikel im Internet gefunden.
Echt?
Oh. Habe ihn halt professionell bei Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzen lassen. Grammatikalisch nicht mehr ganz korrekt, aber ich konnte rauslesen, dass er nicht wenig verdiente. Genaue Angaben waren da nicht gegeben.
Schade.
Vielleicht interessiert dich ja, was Yan Bian Funde FC so macht. Yan Bian ist ein Sportbüro. Funde ist eine Lebensversicherung. Daraus ergibt sich Yan Bian Funde FC. Allerdings, seit 2019 ergibt sich gar nichts mehr. Denn der Verein konnte Steuerschulden nicht begleichen und wurde aufgelöst.
Und was macht er dann?
Der Verein macht gar nichts mehr. Aber Zumaila Koulibaly hat er auch schon gar nicht mehr gespielt 2019. Denn er ist dort mindestens 30 Spiele hat er gemacht und hat ungefähr 10 Tore geschossen. Genauere Angaben gibt es da nicht. Bei Transfermarkt.de taucht der Verein überhaupt nicht auf in der Statistik.
Hat der mal in der höheren Spielklasse gespielt oder dritte Liga
in China? Die waren zweite Liga in China. Ich weiß gar nicht, ob sie dann erste Liga gespielt haben. Ich glaube, zweite nur. Hat dann 2013 seine Karriere beendet. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Und zwar die Länderspiele von Soumaila Coulibaly. Denn er hat ungefähr 60 bis 70 Länderspiele gemacht. Da ist wieder das Problem mit den Länderspielen, was wir in der letzten Folge schon hatten. Es gibt irgendwie keine richtigen Statistiken.
Hat Mali auch ein Team 2006?
Mali hat kein Team 2006, ich weiß nicht. War nie bei der WM?
Nein, schon mal. Ich glaube nicht.
Er hat 60 bis 70 Länderspiele bei Mali gemacht, je nach Quelle. Und dabei circa 10 Tore geschossen. Allerdings gibt es dazu auch andere Informationen. China, ganz eigenhaft. Also exklusive Infos von China, die besagt haben, Soumaila Coulibaly wechselt zu Yanbian Pounde FC und er hat 90 Länderspiele gemacht. Statt überall steht 60 bis 70. China sagt 90 Länderspiele
und 80 Tore.
Und hat mehr als 20 Tore geschossen. Auch wenn bei den anderen nur so 10 steht. Das ist eine leichte Übertreibung. Aber das Geld verdient er also nicht umsonst. 2013 dann aufgehört. Kein Bock mehr auf China gehabt. Wahrscheinlich genug Geld verdient. Karriere beendet. Doch was seitdem mit Soumaila Coulibaly passiert ist, das kann vermutlich nur noch Julia Leischik von RTL rausfinden.
Gibt es über den nichts mehr?
Es gibt wirklich
schon eine Legende.
Nichts. Nichts findet man zu ihm. Was ich aber sagen kann, ist, dass es offensichtlich sehr viele Menschen namens Soumaila Coulibaly auch in Mali und generell in Afrika gibt. Und wenn du den Namen suchst, tauchen so viele Menschen auf. Das ist, glaube ich, so wie Michael Müller oder Stefan Schmidt in den französischsprachigen afrikanischen Ländern. Also gibt sehr viele Instagram-Accounts und so, aber leider keinen mit dem gesuchten Soumaila Coulibaly. Es gibt auch an der Uni in Frankfurt einen Forscher, der so heißt. Ich habe erst gedacht, das ist er aber nicht.
Der
auch aus Mali kommt und da forscht an der Entwicklungshilfe, glaube ich. Aber noch ein Funfact zu Soumaila Coulibaly. Sein Bruder, Boubacar Coulibaly, hat mit ihm zusammen in Deutschland gespielt. Vor allem SC Freiburg. Mehrere Jahre. Ja. Allerdings, er war 2006, 2007 im Kader vom SC Freiburg, hat kein Spiel absolviert, in der Jugend aber gewesen und in der zweiten Mannschaft. Ist danach bei Wien Wiesbaden 2 gewesen, dann bei Viersen, dann bei Neuss, dann bei Bösinghofen und am Ende bei Fortuna Dilgrad.
Ja.
Also er ist in Deutschland geblieben, aber seit 2016, glaube ich, habe ich keine Infos mehr zu ihm gefunden. Aber er war wohl nicht so stark wie sein Bruder, der bei Freiburg wirklich brilliert hat, aufgeblüht ist, 7 Jahre lang gute Leistung unter Volker Finke gebracht hat. Danach ist es dann ein bisschen schwer.
Das sind so die Spieler, die nur bei einem Verein gut sind.
Das ist tatsächlich so.
Das Paradebeispiel weltweit ist Jasmin Fejsic und Braunschweig.
Der hat doch auch irgendwann mal so ein richtig dummes Eigentor
gemacht. Ne? Was gegen Dortmund. Im Pokal gegen Dortmund, wo Gündogan geschossen hat, Pfosten an den Rücken von Fesic und da wurde extra eingewechselt fürs potenzielle Elfmeterschießen.
Ja, schade.
Und dann war das halt kein Elfmeterschießen.
Ja, aber Coulibaly seit 2013 verschollen. Das war jetzt nicht verschollen. Wenn du das hörst, gerne melden.
Wir machen ein Interview.
Wir machen auf jeden Fall ein Interview. Der viel vermutlich auch Deutsch sprechen, wenn er so lange hier gespielt hat. Und das ist ein Bruder Boubacar.
Machen wir ein Interview.
Machen wir auch ein Interview. Auch wenn du nicht so hoch gespielt hast.
Bist du trotzdem aber eine Saison erste Mannschaft beide.
Kein Spiel, aber du warst in der Mannschaft. Du warst dabei. Du bist wie so Spieler, die im Kader sind, aber noch nie irgendwie auf der Bank gesessen haben. Das war Soumaila Coulibaly, auch ein Spieler, an den man sich doch erinnert, wenn man
ihn hört. Freiburg. Ja.
Nur leider weiß man nicht, was er heute macht. Ich hätte es euch gern gesagt, aber es gibt leider nichts. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Chinesische Artikel.
Ich habe englische Suchbegriffe verwendet. Ich habe deutsche Suchbegriffe verwendet. Ich bin auf Seite 4 von Google gewesen bei den News. Aber außer dem chinesischen Artikel und Angaben dazu, dass er bei Freiburg echt ein toller Typ war, gibt es nicht mehr viel. Falls ihr da draußen noch irgendwelche Infos habt, gerne schreiben, was macht eigentlich podcast@web.de. Oder
Insta.
Auf Insta @was macht eigentlich. Da findet ihr uns, gerne abonnieren, gerne Vorschläge für weitere Spieler. Doch, jetzt ist die Folge erst halb vorbei. Was erwartet euch in der zweiten Folge? Ihr werdet es gleich herausfinden, denn Marcello stellt es euch vor. So, hier sind wir wieder nach kurzen Nachforschungen. Haben wir herausgefunden, dass das Stadion nicht am Feldschlösschen hieß, sondern am Waldschlösschen, in dem Lipp stattgespielt hat. Allerdings aktuell Stadion am Bruchbaum. Wir waren letztes Jahr da gegen erneut Rot-Weiß Essen.
Wir sind die Auswärtsfans von Essen.
Richtig, wenn Essen da ist, sind wir auch da, aber nicht in Essen, obwohl wir auch da schon waren, gegen Borussia Dortmund 2. Aber da war es Lippstadt gegen Rot-Weiß Essen. Kleiner Fun Fact, die Bratwurst war alle.
Ja, das stimmt.
Wir standen ohne Scheiß 25 Minuten, also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, am Bratwurst.
Fast die Spüroshow verpasst.
Am einzigen Bratwurst stand an. Und die Bratwürste waren alle. Es musste erst ein Mitarbeiter zur nächsten Tankstelle fahren, um Bratwürste zu kaufen. Das ist kein Scherz. Und in der Halbzeit haben wir dann eine Bratwurst gekriegt und die Essener haben eine Pyroshow abgefeiert. Im Stadion am Bruchbaum.
Und was man sagen muss, im Stadion am Bruchbaum, auf dem Stadiongelände, befindet sich noch ein Restaurant und ein Kinderspielplatz.
Genau, der Kinderspielplatz für die Kinder, die keinen Bock auf Fußball haben. Die konnten dann auf die Schaukel gehen oder ein bisschen rutschen. Und es war neben dem Stadion, da war ein Garten und da hatten Leute so ein Stahlrohr-Podest aufgebaut, ja, von dem aus sie aus dem Garten das Spiel sehen konnten.
Ich würde da gerne wohnen.
Das ist wirklich wahrscheinlich sehr teuer, dieses Wohngebiet. So einen perfekten Ausblick auf Regionalliga-Spiele. Auf den 16. der Regionalliga-Saison 2019-20 hat man selten. Ja. Das war kurz der Nachtrag zu dem Stadion von
SV Lippstadt Allee. SV Lippstadt Allee. SV Lippstadt Allee. Auch da war es schwierig, Getränke zu bekommen.
Für mich war es schwierig, ins Stadion zu kommen. Mein Ausweis wurde nicht akzeptiert. Ich wurde als Hooligan betrachtet. Drei Ordner mussten meinen Ausweis mit meinem Gesicht vergleichen. Denn mein jugendliches Ich sah doch anders aus als mein jetziges. Aber das sind Geschichten aus alten Zeiten. Das war letztes Jahr. Stadion am Bruchbaum, nicht mehr das Stadion am Waldschlösschen oder wie ich es fälschlicherweise genannt habe, das Stadion am Feldschlösschen, was es so in dieser Form nicht gibt, sondern Stadion am Feldschlösschen in, was hast du gesagt? Wo ist es?
Ja, Feldschlösschen ist eine Brauerei in Dresden.
Feldschlösschen ist eine Brauerei in Dresden. Haben wir das auch geklärt. Brauereien sind heute das Thema der Folge, wie ihr schon mit Paderborn
abgelesen. Da gibt es auch noch gute Brauerei.
Sehr gut.
Liebhardsbrauerei. Privatbrauerei.
Aber das ist nur ein kleiner Einwurf gewesen. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spieler in unserer Folge.
So Tim, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich habe einen Spieler ausgewählt, der wirklich interessante Karriere nach der Karriere hat.
Ist er bekannt?
Ja, also ich verbinde ihn schon mit einem Verein sehr stark, aber der hat jetzt nicht so viele Profispiele gemacht, würde ich sagen.
Hm. Also, ich kenne ihn.
Ja, könnte schon.
Also ich komme drauf,
ja.
Wahrscheinlich eh nicht. Ja.
Ich fange erstmal an, kommt aus Hamburg. Mhm. Hat auch quasi nahezu die gesamte Karriere damit bestritten.
Aber bestimmt bei St. Pauli.
Also, Jugend HSV. Dann über Lübeck nach Pauli. So, da hat er dann wirklich auch die Karriere zum Starten gebracht, sprich ist Profi geworden. Sein erstes Profispiel ist eigentlich gleich sein berühmtestes. Das war nämlich in der Bundesliga, Derby gegen HSV und er hat zu Null gespielt.
Das war so ein Torwart.
Ja.
Aha.
Ich sagte mal, die Statistik, 5 Bundesligaspiele, 21 in der zweiten Bundesliga und 26 in der österreichischen Bundesliga.
Ist halt ist Hamburger, ne? Hm? Oh, ist ein Hamburger oder
ja, hat in Österreich gespielt, ne?
Ja. Fällt mir eh nicht ein, weiß ich schon.
Und dann auch noch in Spanien danach. Das war das Ende seiner Karriere. Also Stationen, wie gesagt, in St. Pauli, in Österreich bei Sturm Graz.
Ja.
Soll ich es dir sagen?
Sag mal die Initialien.
BP.
Jetzt sag mir den ganzen Namen.
Es ist Benedikt Pliquet.
Pliquet. Ja. Kennt man? Wäre ich nicht drauf gekommen, wie ich
letzte Der hat echt nicht so viele gesagt, Spiele gemacht, ne?
Hätte ich gedacht, das sind mehr.
Ja, also für St. Pauli öfters mal auch ein zweiter Torwart gewesen. Mhm. Immer mal im Konkurrenzkampf. Wie gesagt, gerade St. Pauli, 5 Spiele auch in der Bundesliga, dann Sturm Graz und dann war er noch in Spanien bei Atletico Baleares.
Sagt dir der Verein was? Zweite Liga,
oder? Ja, genau, die haben zweite Liga gespielt, auch dritte aus Palma de Mallorca und ist so ein Investorenverein, 214 Hotelunternehmer aus Deutschland eingestiegen. Mhm. Und da haben dann auch viele deutsche Spieler gespielt und dann Pliquet, ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben, Karl Klaus, jetzt bei Darmstadt, Malik Fatih, Marcel Njeng, Paderborner Legende, Vincenzo Marchese, Michael Wiemann, Tilo Leugas, also viele deutsche Spieler hat er geholt. Ja. Ja, aber so richtig losgegangen ist das bei dem Verein auch nicht.
Also 1860 München in Spanien.
Ja, gefühlt. Hat dann aufgehört nach Baleares wegen körperlichen Problemen und weil er auch gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf das Geschäft Profifußball. Ja. Und dann beginnt seine große Karriere nach der Karriere. Also die Karriere ist schon Profifußballer, aber auch höchste deutsche Liga. Schafft ja auch nicht jeder, aber jetzt nicht so überragend.
Ja.
Und nach der Karriere hat er gefühlt sehr viel gemacht.
Wann hat er denn aufgehört?
Der hat aufgehört, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Lass mich kurz gucken. Müsste Mitte, Ende der 2010er Jahre gewesen sein. Als erstes hat er eine Immobilienfirma aufgemacht auf Mallorca. Nämlich die Benedikt Pliquet Real Estate. Ich war auf der Homepage, die ist schick vom Design, sagt aber nahezu nichts aus. Also da sind ein paar Bilder von schönen Häusern, aber keine Angebote oder sowas. Und da steht nur, dass er sich bestmöglich um seine Kunden kümmert. Also,
bist du sicher, dass der Pliquet und nicht Pliquet heißt?
Nicht, ich denke Pliquet.
Der mit Doppel-T, die nicht geschrieben. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich muss kurz sagen, wann der seine Karriere beendet hat.
Ich sag mal, ich meine 16.
2016.
Ja, 16. Ja. Hat vorher erst ein Praktikum in einer Immobilienfirma gemacht und dachte dann, das ist cool, das mache ich auch.
Ich habe jetzt ein Praktikum, ja. Jetzt verkaufe ich Immobilien.
Und er verkauft Immobilien auf Mallorca und Ibiza. Wie gesagt, auf Homepage gibt es nahezu keine Infos, was für Häuser das sind, ob es da Häuser gerade gibt, ob das noch, also sah noch aktiv aus, aber die Homepage war nahezu nichtssagend, außer vom Design her. Neben seinen Immobiliengeschäften hat er ganz, ganz viel soziales Engagement was gemacht. Also er ist bei mir zig Vereinen aktiv. Einmal bei dem Hamburger Verein Viva Con Agua.
Ja.
Also kennst du wahrscheinlich, ne?
Sind auch bei Rocket Beans.
Genau, die im Endeffekt Zugang für sauberes Wasser für alle Menschen erzielt haben. Da ist er aktiv, kommt halt aus Hamburg, das macht Sinn.
Ja.
Dann bei der sogenannten Nestwerk e.V., auch ein Hamburger Verein, der dafür sorgt, dass sozial benachteiligte Kinder Freizeitangebote und Sportangebote kriegen. Dann hat er mit einem ehemaligen Mitspieler das St. Pauli-Museum auch mal initiiert, was es gibt. Dann beim Verein Laut gegen Nazis ist er aktiv gewesen. Und er verteilt auch Essen für Bedürftige mit einem Kollegen in einer Art Charity-Organisation. Also wirklich ganz viel ehrenamtliches Engagement lokal in Hamburg.
Die Frage, wie das zusammenpasst. Immobilien auf Malle und
Pizza
verkaufen, aber gleichzeitig sehr soziale Ader entdecken.
Dann wirst du gleich bei den nächsten zwei Jobs, die er noch hat, denken, das ist aber ein großer Kreis.
Jetzt ist der Job Banker.
Er hat auch noch eine Bar. Nämlich die sogenannte Alkotheke Hamburg. Oh. Das ist Apothekenstil. Und es ist so eine Bar, also auf Homepage ganz klar, da gibt es nur Alkohol und zum Ballern. Also erinnerte mich so ein bisschen. Erinnerte mich so ein bisschen an die, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Kette Shooters Bar. Mhm. Da war ich mal in Köln, wo einfach nur eine Theke drin ist, keine Stühle und man einfach nur Kurze kaufen kann. Ungefähr so schien das Konzept zu sein. Ja. Haben wir jetzt natürlich gerade zu.
Ja, das ist die Frage, ob es das noch hält.
Ja, da ist nämlich das nächste Problem. Da komme ich nämlich zu seinem nächsten Job, den er noch hat. Er ist nämlich Geschäftsführer von drei Sexshops auf der Reeperbahn.
Auch noch. Warte, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht... Ich glaube, da gibt es eine Doku zu.
Interview gab es mal.
Auf YouTube gibt es auf jeden Fall ein Video. Ja? Irgendeine NDR-Doku oder so.
Kann sein.
Wo er ist. Der ist auch, glaube ich, ganz schön breit. Also
ja, das ist ja witzig. Nach der Karriere hat er richtig zugenommen und danach hat er aber wieder 30 Kilo abgenommen. Also so Jojo-mäßig.
Locker. Ich habe das Video letztens erst noch gesehen, wo der sagt, so, ja, was er alles im Sexshop, so was er im Angebot hat und so. Das ist für allen scheiß Käufer. Ja.
Also die drei Sexshops hat er mit einem Kollegen zusammen aufgemacht und die heißen Darkside Boutique Hustler, Sexy Angel und Sexy Devil. Und da werden halt, also bei dem, das berühmteste, das größte von denen ist das Darkside Boutique Hustler. Und das hat wohl ein Kino mit dabei und da wird halt Kleidung verkauft, Lederkleidung. Also ein viel
richtiges Kino oder ein Kino,
Sex-Kino, wo bestimmte Filme laufen. Also sehr viele halt auch Sexspielzeug. Also wirklich, ja, auf der Reeperbahn auch lokalisiert. Da ist er aktiv mit einem Geschäftspartner.
Doch, ich erinnere mich,
ja. Ja, das gab es auch schon oft in den Medien, das Thema. Ist sehr bekannt. Genau, was dann noch zu sehr interessant ist, ist jetzt die Corona-Situation. Mhm. Da hat er nämlich zweimal Schlagzeilen gemacht, nämlich einmal Schlagzeile mit seinen drei Sexjobs, die dürfen natürlich jetzt nicht aufhaben. Ja. Das ist ja wie ein normaler Kleidungsladen, aber der darf jetzt auch nicht aufhaben. Jedoch hat sich der Repliqué bzw. seine Kollegen gedacht, wir können einen kleinen Trick anwenden. Die haben wohl nämlich einen alten Gewerbeschein noch gehabt, der ihnen ermöglicht hat, dass sie quasi sämtliche Güter verkaufen und das nicht festgelegt war. Und die haben jetzt einfach dann auch noch Toilettenpapier, ein paar Lebensmittel und sowas in die Läden mit aufgenommen und dürfen jetzt weiter aufhaben. Da gibt es momentan wohl ein paar Gerichtsurteile, die ja jetzt nicht gegen ihn, aber generell, die das so ein bisschen anfechten, dass man das jetzt quasi erst zur Corona-Phase macht, sondern die sagen, man hätte das schon vorher machen müssen, wie so ein Bestandsrecht.
Was war mit Douglas auch jetzt?
Das ja, genau. Douglas möchte das auch, dass die aufhaben wie eine Drogerie. Die wollen sich auch als Drogerie betiteln. Und so hat er es halt auch gemacht. Die hatten dann wirklich dann auch auf. Die hatten dann gefühlt drei Palette Lämpfer wieder stehen. Dann die offen. Kann man halt ein paar Spielzeuge noch kaufen. Und dann
Grauzone.
Ja, genau, Grauzone. Und einmal schon noch Schlagzeile gemacht, weil die Polizei eine Party im August, Ende August, gesprengt hat, auch in der Corona-Phase, in dem einen Kino, was ich gerade erwähnt habe. Da waren wohl zu viele Leute anwesend. Da gab es halt auch Zeitbeschränkungen, bis wann man draußen sein durfte oder sowas. Da gab es eine Veranstaltung. Und das wurde halt gesprengt. Da hat er sich aber gegen gewehrt und hat gesagt, nee, da wurden alle Regeln eingehalten. Vielleicht waren die ein bisschen zu laut, aber da war jetzt keine Corona-Schutzverordnung, die nicht eingehalten wurde. Und da wurde halt, ja, ein kleiner Aufmarsch gemacht im Laden. Das ist durcheinander geschlagen. Ja, also wirklich ein Spieler, der sehr vielfältig jetzt aktiv ist nach der Karriere. In diverse Richtungen, finde ich eigentlich sehr interessant. Ja.
Ist die Frage, ne, hat sich hier ein bisschen was aufgebaut mit drei Shops. Nur, ob das jetzt noch hält?
Ich weiß es nicht. Gerade auch, weil er immer in Eichhorn-Interviews hat er immer geschrieben, dass Mallorca so ihm sehr gut gefällt, so als Wohnort, aber Hamburg als Heimat, jetzt wohnt er anscheinend da, frage ich mich, wie kann man dann noch die Immobilienfirma führen auf Mallorca?
Das ist wirklich ein interessanter Wandel.
Ja.
Immobilien verkaufen, dann plötzlich sozial überall unterwegs sein und gleichzeitig noch eine Bar haben und danach Sexshops. Und vor allem, wenn man das gleichzeitig machen kann. Ne?
Ja. Wie gesagt, bei den Sexshops, da ist er, glaube ich, nur der Geschäftsführer, so wie ich es gelesen habe. Also nicht der Eigentümer.
Ach so, ja. Er hat mehrere Pferde auf
die. Also ist auf jeden Fall ein Hamburger, merkt man durch und durch. Ja. Bei den sozialen Sachen ist er dann in Hamburg dabei, bei den Shops ist er dabei, bei seiner Kneipe ist er dabei. Das ist ja
nicht schlecht. Also in Hamburg ist er auch Bedarf wahrscheinlich für diese
Shops. Hat bei St. Pauli einen Kultstatus, trotz gar nicht mal so vieler Spiele.
Ja.
Weil er da.
Ich glaube, der ist auch ganz schön tätowiert.
Ja?
Ich glaube schon. Ich kann mich nochmal gucken für diese Doku. Aber ich meine mich da erinnern zu können, dass der.
Ja, gab es in Medien viel, Hamburger Morgenpost, da viel geschrieben, Bildzeitung. Hauptquelle.
Ja, vielleicht hat er gemerkt, Fußball ist nicht mehr das, was es mal war.
Ich glaube auch, dass man bei Atletico Baleares wahrscheinlich nicht ganz so schlecht verdient hat.
Richtig, ja.
Ja. St. Pauli, denke ich mal, in der zweiten Liga auch nicht.
Aber innerhalb von 4 Jahren so viele Sachen zu machen.
Ja.
2016 aufgehört, 20 Spiele bei Atletico Baleares gemacht und dann Immobilienmakler, Shopbetreiber, Geschäftsführer und gut, die ehrenamtlichen Sachen oder sozialen Sachen nebenbei, aber dann noch eine Bar. Er hat sich ja schön was aufgebaut in der kurzen Zeit.
Ja, das war Benedikt Pliquet.
Das war Benedikt Pliquet und das war die dritte Folge von Was macht eigentlich den Fußball-Podcast?
Den Fußball-Podcast. Der sich mit ganz interessanten Spielern beschäftigt.
Ganz interessant und mit dem, was sie so treiben heutzutage.
Also ich sag mal, bei Pliquet hätte ich gefühlt gesagt, dass der 100 Spiele mindestens gemacht hat für
St. Pauli. Ja, das ist auf jeden Fall ein Name, an den man sich erinnert.
Ja.
Aber ja, der hat ja nicht mal insgesamt 100 Spiele gemacht. Nee. Irgendwie vor allem. Nun, das war jetzt vielleicht eine nicht ganz so erfreuliche Tatsache, dass Koulibaly leider nichts über sich nichts
wirklich verschwunden ist.
Er ist wie Stefan Raab. Er sagt nichts über sein Privatleben. Aber Pliquet oder Pliquet
hat das wieder, müssen wir noch machen. Ich bin mir ziemlich sicher Pliquet, weil
vielleicht gibt's ja
mein Französisch ist ganz schlecht.
Mein Französisch ist nach der 9. Klasse beendet worden. Wir werden es herausfinden. Vielleicht gibt es gleich noch einen Nachtrag. Wenn nicht, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Empfehlt uns weiter. Hört gerne in die vorherigen Folgen rein.
Instagram liken.
Instagram liken. Was macht eigentlich Podcast? Und vielleicht ein paar Tipps geben, wen ihr hören wollt.
Ja, das wäre sehr schön.
Über wen ihr was hören wollt. Und wir geben unser Bestes,
alles
rauszufinden, was das Internet hergibt. Denn der Brockhaus wird uns dabei nicht helfen. In diesem Sinne, guten Abend, gute Nacht.
Und tschüss.
Tschüss.
Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hier bei Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.